Man gewöhnt sich nur schwer dran, dass wir uns auf so vieles nicht mehr verlassen können, auch wenn es jahrzehntelang eine sichere Sache war. So wie Jobs in der Auto- oder Zulieferindustrie. Und heute? Sparen, schließen, kündigen. Bei Bosch, VW, Audi, Daimler Truck und vielen anderen. Weniger Nachfrage, hohe Umstellungskosten, Konkurrenz aus Asien, ja, teils auch Versäumnisse, zwingen die Unternehmen dazu. Das ist die eine Seite. Die andere? Es geht auch anders.
SWR 1 Arbeitsplatz.
Ich bin Laura Koppenhöfer und hier geht's jetzt erst um Menschen, die den Job wechseln müssen.
Bin ich halt zu meinem Meister gegangen, wie mein Weg in der ZDF weitergehen sollte. Und dann habe ich halt dann Klartext dann auch gesagt zu ihm, ich brauche eine Klarheit und wenn ich die Klarheit nicht habe, dann gehe ich also in das System rein.
Ein System, das Personalkosten sparen, aber gleichzeitig Kündigungen vermeiden soll. Spannender Ansatz, schauen wir uns gleich an. Und dann geht's hier um Menschen, die ihren Job wechseln wollen.
Dann saß ich da in diesem Obergeschoss und das war irgendwie wie so in so einer Zeitkapsel. Ich hatte eine andere Perspektive auf die Stadt und auch auf mein Leben.
Was das für ein geheimnisvolles Obergeschoss ist und warum diese Frau dort den Ausweg aus ihrer damaligen Jobkrise fand, auch das in dieser neuen Podcast-Folge von SWR 1 Arbeitsplatz. Es gibt sie, die Unternehmen, die andere Wege durch die Krise gehen wollen, als immer nur weiter im großen Stil Stellen abzubauen. Sie suchen nach Wegen, die kreativer, konstruktiver und sozialverträglicher sind. Was da möglich ist, weiß Günther Walter, Personalexperte bei der Unternehmensberatung Liebig und Partner in Baden-Baden. Herr Walter, um den vielen Schreckensmeldungen aus der Industrie mal was entgegenzusetzen. Welche Modelle werden aktuell getestet, auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, um Stellenabbau zu vermeiden?
Eine Option wäre zum Beispiel, Mitarbeiter auszuleihen an Unternehmen, die gerade viel Arbeit haben und dieses Berufsbild suchen. Wir kennen das aus dem Fußball. Das erfordert aber viel Flexibilität und Mobilität bei den betroffenen Mitarbeitenden, weil das Unternehmen, in das dann gewechselt wird, ist nicht unbedingt gleich um die Ecke, sodass auch vielleicht größere Fahrtstrecken notwendig sind.
Wie sind denn da Ihre Erfahrungen? Sind die Beschäftigten so flexibel und so motiviert oder gibt es doch auch große Vorbehalte?
Da gibt es große Vorbehalte, weil oft sind diese anderen Arbeitsplätze in kleinen mittelständischen Unternehmen, die haben natürlich nicht das gleiche Gehaltsniveau wie ZF oder Daimler und vor allem nicht die Sozialleistungen, die noch drumherum gegeben werden. Und da kommen viele natürlich ins Zögern und sagen, das mache ich nicht oder es ist zu weit weg. Das ist das nächste Thema, weil wir haben ein Problem mit der Mobilität. Das muss ich ganz klar festhalten.
Gerade Familien, die haben dann da ihren Lebensmittelpunkt, Kinder gehen zur Schule. Da kann ich nicht mal eben alles verlagern für eine andere Stelle.
Ja, deswegen, also Ausleihe ist sicherlich ein Zukunftsmodell. Es funktioniert natürlich dort am besten, wo Leute auch offline arbeiten können, also nicht in der Fabrik sind. Die IT-Branche macht uns das ja vor. Die können weltweit arbeiten und für unterschiedlichste Unternehmen. Aber das geht für die Fachkräfte, die wir in der Industrie brauchen, in der Regel nicht.
Dann wollten Sie noch eine weitere Möglichkeit ansprechen?
Das Thema Weiterqualifizierung, das ist für mich deutlich relevanter. Und das ist auch das Mittel der Wahl bei strukturellen Veränderungen im Berufsbild oder einer neuen Qualifikation, die zukunftsfähig ist. Das macht aus meiner Erfahrung aber nur Sinn, wenn die Qualifizierungsziele ganz konkret benannt sind und es tatsächlich diesen Bedarf in einer anderen Industrie auch gibt. Woran die jetzigen Weiterbildungsqualifizierungsmaßnahmen oft scheitern und die Leute nachher auch frustriert sind, da passiert zu viel Unkonkretes, es wird ins Blaue hinein qualifiziert und dann ist der Frust nachher bei den Betroffenen groß.
Und wie kommt man dahin, dass man die Weiterqualifizierung konkreter auf das zuschneidet, was gebraucht wird und eben nicht so ins Blaue hinein und dann da Ressourcen verschwendet?
Also da haben für mich die Industrie- und Handelskammer eine wichtige Funktion oder die Handwerkskammern, die einfach auch die Bedarfe klar benennen und sagen, wir brauchen in Zukunft unbedingt mit der und der Qualifikation mehr Leute und die haben wir heute nicht. Der Beruf des Mechatronikers ist zum Beispiel so entstanden. Ne? Aus der Mechanik und der Elektronik wurde ein neues Berufsbild geschaffen. Soweit müssen wir hier nicht gehen. Wir haben einfach Berufsbilder, wo man weiß, die werden sich verändern. Und dann muss man ganz gezielt diese Skills noch schulen, die dann gebraucht werden. Dann muss es aber auch konkreterweise einen Betrieb geben, der realistisch diese Leute nachher auch einstellt und diesen Bedarf tatsächlich hat. Und das geht glaube ich, am besten über die Berufsverbände, also über die IHK als große Organisation oder auch dann über den Verband der Maschinenbauer. Wir werden im Maschinenbau eben vielleicht nicht mehr Zulieferbetrieb sein für die Automobilindustrie, sondern vielleicht für die Defense-Industrie oder für den Energiesektor. Ich glaube nicht, dass die Arbeitsagentur das in erster Linie machen kann, sondern das geht über Wirtschaftsverbände, über Industriezusammenschlüsse, wo sich wirklich Unternehmen oder auch die Personaler der Unternehmen gegenseitig austauschen und sagen, wir bräuchten die und die Qualifikation. Ihr habt das, ihr entlasst die, aber uns fehlt vielleicht noch irgendeine Qualität oder eine berufliche Weiterbildung. Und wir nehmen dann diese Leute auch. Also das passiert nur in Einzelfällen aus meiner Sicht, nicht institutionell. Und da fehlt uns ein Instrument dafür.
Ich will noch einen anderen Aspekt anschneiden. Es gibt ja unter vielen Beschäftigten auch den Wunsch, weniger zu arbeiten, mehr Zeit zu haben. Das zeigen Umfragen immer wieder. Ist das auch ein Weg, dass man durch Arbeitszeitreduktion oder eine unbezahlte Auszeit eine Win-Win-Situation
absolut
erreicht?
Also wir haben da ja schon sehr gute Instrumente in der Praxis. Also beispielsweise diese Altersteilzeitmodelle gehen ja dahin. Also jedes Unternehmen macht ja für sich eine Liste, welche Mitarbeiter gehen in welchen Zyklen in Rente oder werden die Altersgrenze erreichen. Und wir haben da durch diese Altersteilzeitmodelle schon solche Wirkungen erzielt. Man reagiert damit frühzeitig auch auf strukturelle Veränderungen und bietet den Leuten an, arbeitet jetzt voll und nehmt nachher eure Altersteilzeit und dann sind die zum Beispiel 2 Jahre früher runter von der Lohnliste und in Rente und beziehen diesen adäquaten anderen Teil in dieser Freistellungsphase. Und das wollen Menschen auch. Gerade die über 50-Jährigen haben durchaus den Wunsch, wenn sie es sich leisten können, muss man dazu sagen, auch solche Teilzeitmodelle anzugehen. Und da könnten wir noch sehr viel mehr Flexibilität an den Tag legen und würden da auch was erreichen. Bis hin zum Jobsharing, wenn jemand sagt, wir machen aus einem Arbeitsplatz 2. Eine Woche arbeitet einer 3 Tage und der andere 2 und die andere Woche umgekehrt. Das geht aber nur in Tandems und mit guter Kommunikation und Absprache.
Zusammengefasst, also ich verstehe Sie richtig, Sie sehen in solchen Maßnahmen durchaus eine echte Alternative zur klassischen Entlassung und mehr als nur eine schöne Idee.
Absolut. Aber wir müssen ganz klar sehen, das hängt von der Lebensphase ab. Wenn das den alleinverdienenden Familienvater in der Familienphase trifft, dann kann der sich das nicht leisten. Der braucht ein volles Gehalt, weil das ist immer mit Gehaltseinbußen verbunden. Wenn das aber einen 55-Jährigen, der schon über 40 Jahre gearbeitet hat, trifft, dann kann das durchaus ein Modell sein, wo jemand sagt, jawohl, ich mache dieses Timesharing und möchte weniger arbeiten und arbeite dafür vielleicht sogar länger, weil wenn ich nur 3 Tage die Woche arbeite, dann bin ich auch vielleicht bereit bis 67, 68, 69 Jahren zu arbeiten. Und der Vorteil ist, das Know-how dieser Leute geht den Unternehmen nicht verloren und die können das auch in dieser Ausklingphase an die jungen Leute weitergeben.
Sagt der Unternehmensberater und Personalexperte Günther Walter. Direkt zu Anfang hat er ein zentrales Problem angesprochen, das der schlechteren Bezahlung für Beschäftigte, die sich verleihen lassen. Beim Autozulieferer ZF in Friedrichshafen ist das kein Problem. Warum? Vorneweg, ZF hat schon tausende Stellen abgebaut. In den nächsten Jahren kommen tausende weitere dazu. Für die Betroffenen gibt es da wenig schön zu reden. Trotzdem ist anzuerkennen, dass ZF parallel versucht, durch innovative Ansätze Stellen zu retten. Und das mit möglichst attraktiven Bedingungen. Wie das in der Praxis aussieht, hat sich Arbeitsplatzreporter Wolfgang Brauer angeschaut.
Angst habe ich keinen gehabt. Hier haben sie Hilfe gebraucht, deswegen bin ich hierher gekommen.
Der 51-jährige Zerspanungsmechaniker Sergej produziert seit ein paar Monaten Pleuelstangen für große Dieselmotoren bei Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen. Dabei ist er eigentlich bei ZF angestellt. Doch dem geht es wegen der Krise in der Autoindustrie schlecht. Deshalb wurde Sergej an Rolls-Royce Power Systems ausgeliehen, die derzeit viele Notstromaggregate für Rechenzentren herstellen. Personalmanager Martin Wennemann.
Wir befinden uns ja hier im Wachstum. In der glücklichen Situation, in der wir sind, haben wir hier die Möglichkeit von Firmen, die es vielleicht nicht ganz so gut geht, Mitarbeiter auszuleihen. Und der Tarifvertrag hilft uns jetzt eben auch, Mitarbeiter von der Firma auszuleihen und bei uns in der Produktion einzusetzen.
Unkompliziert möglich macht das ein neuer Tarifvertrag zur regionalen Arbeitnehmerüberlassung, der von IG Metall und dem Arbeitgeberverband Südwestmetall für Baden-Württemberg ausgehandelt wurde. Auch der 35-jährige Maschinenbediener Alper Jelem hat bei ZF einen befristeten Arbeitsvertrag. Als dort Kurzarbeit eingeführt wurde, wollte er nicht einfach abwarten.
Bin ich zu meinem Meister gegangen, wie mein Weg in der ZF weitergehen sollte. Da hat es mir auch dann schon mal ein bisschen so bestätigt, dass das nicht so sicher ist, wie es weitergeht. Und dann habe ich halt dann Klartext dann auch gesagt zu ihm, ich brauche eine Klarheit und wenn ich die Klarheit nicht habe, dann gehe ich also in das System rein, mich zu verleihen.
Für Alper Jelem nichts Ungewöhnliches. Schon früher hat er bei Leiharbeitsfirmen gearbeitet. Auch schon an seinem aktuellen Arbeitsplatz bei Rolls-Royce Power Systems. Das Wiedersehen mit früheren Kollegen hat seinen Start hier erleichtert.
In jeder Abteilung habe ich Kollegen hier, die sehr überrascht sind, wenn sie mich immer sehen. Hoi, was machst du denn hier? Ich bin zum Arbeiten da, Geld verdienen da. Ja, bist du nicht in der ZF? Ich so, ja doch. Ich habe mich also verliehen lassen. Dann hat mein Kollege dann auch gesagt, ja klar, hier brennt die Bude komplett. Wir kommen nicht nach.
Das Besondere diesmal, der 35-jährige Maschinenbediener wird von seinem alten Arbeitgeber weiter bezahlt. Die Konditionen sind somit besser.
Es ist eine sehr, sehr andere Leiharbeit. Als Leiharbeiter fängt man klein an, auch durch den Verdienst. Und man wird auch anders aufgenommen. Du wirst halt nicht so gleich behandelt wie die anderen, wo halt direkt angestellt sind. Also da sind die Kollegen ganz anders. Du wirst auch nicht so demütig gemacht oder sonst noch was.
Leiharbeit mit Tarifvertrag. Ein Modell, das auch Achim Zinser, der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende von Rolls-Royce Power Systems, lobt.
Natürlich ist das auf jeden Fall ein innovativer Ansatz. Also in solche Situationen, dass es unterschiedliche Auslastungsgraden in den Firmen gibt, das ist ein gutes Mittel. Ich würde mir wünschen, dass möglichst Vollbeschäftigung in der ganzen Industrie ist, aber für solche Übergangszeiten ist es ein gutes Instrument mit Zukunft.
Weitere Modelle, die Stellenabbau vermeiden sollen, wollen wir dann in den nächsten Podcast-Folgen vorstellen.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Arbeitsrechtlerin.
Als typische Begleiterscheinung der Erkältungswellen in Herbst und Winter ist sie wieder da. Die Diskussion über Krankmeldungen und ob wir jetzt strengere oder gelockerte Regeln brauchen. Das eine wünschen sich vor allem Arbeitgeber, das andere zum Beispiel Kassenärzte, die sehr viel ihrer knappen Zeit damit verbringen, harmlos erkältete Patienten zu untersuchen und krankzuschreiben. Passend dazu hat uns diese Nachricht von Birgit aus Heilbronn erreicht. Ich bin nicht oft krank, trotzdem zweifelt mein Arbeitgeber meine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt jedes Mal an. Welche Nachweispflicht habe ich denn noch als Arbeitnehmerin? Muss ich künftig zum Betriebsarzt gehen? In diesem Fall kann Arbeitsrechtlerin Julia Englert beruhigen.
Ihre erste Pflicht ist, dass Sie dem Arbeitgeber mitteilen müssen, dass Sie überhaupt krank sind und wie lange. Ansonsten müssen Sie tatsächlich nur zum Arzt gehen und dieser muss Ihnen dann eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen. Sollten Sie gesetzlich versichert sein, ist der Arbeitgeber inzwischen verpflichtet, die Bescheinigung elektronisch abzurufen. Es gibt also gar keine Vorlagepflicht der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mehr. Sie müssen auch nicht zum Betriebsarzt gehen, weil wenn der Arbeitgeber Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit hat, dann hat er die Möglichkeit, den medizinischen Dienst der Krankenkassen einzuschalten. Der würde Sie dann nochmal untersuchen.
Unsere Experten beantworten auch eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schickt uns eure Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Wenn ihr in eurer Stadt, auf dem Marktplatz, am Flussufer, im Park einen ganz bestimmten weißen Doppeldeckerbus seht, dann könnt ihr darin einen Kaffee bekommen. Aber das ist für viele Gäste gar nicht das Wichtigste. Sie finden auch das Lebens- und Arbeitskonzept inspirierend, für das dieser besondere Kaffeebus steht. Die Geschichte dahinter. Sie handelt von beruflicher Überlastung und Sinnkrise und wie unerwartet sich neue Türen öffnen können. Stefanie Geißler berichtet.
Der Rhein bei St. Goa fließt dunkel und träge dahin. Auf der anderen Flussseite sieht man den Nebel grau und schwer über der Burg Katz hängen. In dieser trüben Kulisse muss man zweimal hinschauen und kurz die Augen zusammenkneifen, ob man sich dieses Szenario auch nicht einbildet. Am Ufer steht nämlich ein riesiger weißer alter Doppeldeckerbus. An den Fenstern sind kleine Laternen angebracht. Davor sitzen Menschen und trinken Kaffee. Drinnen im Bus steht Michelle Malzin an einer Siebträger-Kaffeemaschine und scheint Milch.
Ich bin einfach nur Gastgeber, ne? Ich muss den Leuten nicht mehr sagen, wie sie leben müssen. Ich stehe nicht auf der Kanzel und es geht nicht mehr um richtig und falsch, sondern vielmehr um Zuhören.
Anderen erklären, was richtig und was falsch ist. Genau das wollte Michelle nämlich nicht mehr tun. Und konnte es auch gar nicht mehr. In seinem früheren Leben war der 45-jährige Michelle Pfarrer in einer evangelischen Freikirche, bis er an einer Erschöpfungsdepression erkrankte. Während der Zeit in der Klinik drängten sich ihm wesentliche Fragen auf.
Was macht mich eigentlich aus? Was macht mich lebendig?
Nach und nach entstand eine Vision. Er kaufte einen alten Berliner Stadtbus aus dem Jahr 1959 und baute ihn zu einem fahrenden Café um. Damit machte er Station, wo immer es ihn hinzog, eines schicksalhaften Tages vor 2 Jahren auch am Mainzer Fischtorplatz. Dort stieg ein bis dahin unbekannter Gast zu.
Ich wollte eigentlich nur einen Kaffee trinken in diesem Bus.
Doch tatsächlich steckte die Mainzer Grundschullehrerin Helene Volkensfeld damals ihrerseits in einer beruflichen Krise. Sie liebt ihren Job, zugleich fühlte sie sich schon länger ausgelaugt.
Dann saß ich da in diesem Obergeschoss und das war irgendwie wie so in so einer Zeitkapsel. Ich kann es schwer beschreiben. Ich habe auf den Rhein geguckt, der da ganz normal wie immer entlang floss und der Dom, der da stand. Aber ich hatte eine andere Perspektive auf die Stadt und auch auf mein Leben. Und als ich dann noch so von seiner Biografie so ein bisschen was erfahren habe, ich dachte, oh krass, der hatte den Burnout. Muss ich erst einen Burnout kriegen, um diesen Schritt zu gehen? Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, fahr los, egal wohin, ich muss hier raus.
Kurzerhand fragte sie Michelle, ob sie für eine Art Praktikum an Bord kommen könnte. Der sagte ja und binnen 2 Wochen hatte Helene alle Genehmigungen für eine Auszeit zusammen.
Meine Mutter meinte noch so, ja, 2 Wochen gebe ich dem Ganzen, weil mit jemandem, den man so wenig kennt, so ein Abenteuer einzugehen, aber was soll's, der Bus hat ja eine Tür, man kann ja auch wieder aussteigen, wenn es nichts ist.
Doch dazu kam es nicht, im Gegenteil. Seit 2 Jahren sind die beiden ein Paar. In dieser Zeit haben sie so viele besondere Menschen getroffen, aber auch brenzlige Situationen erlebt mit dem alten Bus und den technischen Herausforderungen, dass sie darüber gerade ein Buch herausgebracht haben. Ihr Lebenskonzept inspiriert andere, wie zum Beispiel auch Erik aus Neuwied. Der 34-Jährige sitzt draußen an einem Tisch am Ufer und trinkt einen Cappuccino. Auch er ist beruflich und mental in einer Umbruchphase, hat sich gerade von seinem Geschäftspartner getrennt.
Also es ist das 3. Mal, dass ich jetzt hier bin innerhalb von einer Woche. Und das hat mich so berührt, weil das für mich so ein Gefühl von zu Hause auslöst. Ich weiß nicht, was es ist, ich kann es nicht in Worte fassen. Es ist so Geborgenheit zu Hause, einfach ich sein können. Und dazu kommt, zeitlich betrachtet kenne ich die beiden gar nicht. Gleichzeitig fühlt es sich so an, als würde ich die schon immer kennen.
Menschen auf der Suche. Oft nach mehr Sinn und Erfüllung im Beruf. Ihnen begegnen Helene und Michelle immer wieder. Deren Arbeit im Buscafé ist oft stressig, geht auch mal bis tief in die Nacht und dennoch von Burnout keine Spur.
Wenn du das machst, was dir Spaß macht, ne? Eine Mutter Therese hat sicherlich auch früh um 4 aufgestanden, aber hatte keinen Burnout, weil sie ihrer Berufung nachgegangen ist. Und ich glaube, wenn du in deiner Berufung stehst und dich kennst, deine Grenzen kennst, weißt, dass du Hilfe brauchst, geht's.
Faszinierend, oder? Wenn faktisch mehr Arbeit weniger stresst, wenn sie als sinnhaft und selbstbestimmt erlebt wird. Schöner Abschluss für diese Folge von SWR1 Arbeitsplatz, der Podcast zu allem, was im Job bewegt. Abonniert und empfehlt uns gern. Ich bin Laura Koppenhöfer und sag für heute Tschüss, bis zum nächsten Mal.
SWR1 Arbeitsplatz.